Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort zur Predigt hören wir auf Lukas 15, die Verse 1 bis 7, die bekannte Geschichte vom verlorenen Schaf. Ich habe festgestellt, dass ich über die hier in Riedlingen noch, überraschenderweise noch gar nicht gepredigt habe. Bin schon 12 Jahre hier oder fast 13. Lukas 15, 1 bis 7. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Da sehen wir, wie exakt Jesus auch in seinen Worten anknüpft an das Wort des Alten Testaments, fällt mir selber erst gerade auf im Lesen der beiden Texte nacheinander. Wir haben ja Hesekiel 34, Vers 16 gehört, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wieder bringen und das Verwundete verbinden und des Schwachen warten. Und dann kommt ein ganz merkwürdiges Wort, aber was fett und stark ist, will ich vertilgen und will es weiden mit Gericht. Ganz exakte Entsprechung zu dem, was Jesus dann in Lukas 15, 7 sagt. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ist natürlich in beiden Fällen nicht das echt fette und starke gemeint, sondern das, was sich was drauf einbildet. Die Mächtigen, die Herrschenden, die meinen, sie könnten die anderen niedertreten und das Recht Gottes missachten und sich selbst für gerecht halten. Schon immer wieder erstaunlich, wenn man denkt, wie exakt immer wieder die verschiedenen Worte der Schrift eins ins andere greifen und sich bestätigen. Unsere gerade gehörte Geschichte vom verlorenen Schaf unter dem Thema das Verlorene wird gerettet ist ohne Zweifel eine der schönsten und bekanntesten Geschichten der Bibel. Viele Male wurde sie erzählt, auf unzähligen Bildern ist sie dargestellt. Ich erinnere mich noch an das Heimatdorf Sitzingen in der Nähe von Ulm-Heidenheim. In vielen Wohn- oder Schlafzimmern hingen damals diese Bilder. Groß, ich glaube so ungefähr, habe ich sie noch in Erinnerung, vom guten Hirten, der auch das verlorene Schaf mit viel Liebe und Geduld sucht, es zärtlich auf seine Arme nimmt und seine Herde mit Liebe und Sorgfalt weidet. Jesus, der das Verlorene sucht und rettet. Verbunden waren die Erzählungen dieses Gleichnisses oft mit pädagogischen Ratschlägen, an denen hat es auch in der frommen Welt nicht unbedingt gemangelt, und an elterlichen Ermahnungen, sei bloß kein böses Schaf, das nicht gehorcht. Und natürlich vor allem als Beispiel für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Selbst wenn es heute mehr Autos als Schafe gibt, wir können es uns doch recht bildhaft vorstellen und es ergreift uns jedes Mal von Neuem. Es wird Abend, der Hirte führt seine Herde zum Pferd zurück, er macht vielleicht das Gatter auf, mindestens in unserer Szenerie ist dann ungefähr so. Er steht daneben und zählt, wie sie reingehen. Er kennt sie alle eins ums andere. Jedes hat einen Namen. Von jedem kennt er die Geschichte, seit es in seine Arme hineingeboren wurde, bis zu diesem Tag. Er liebt sie. Jedes ist ihm ans Herz gewachsen. 97, 98, 99. Das letzte ist hineingegangen. Automatisch hat er schon das Gattertor erfasst und will es schließen. Denkt er, was, 99? Müssten doch 100 sein. Muss mich verzählt haben. Also stopp, nochmal von vorn. Wenn die Biester doch ruhig stehen bleiben könnten, wer soll da richtig zählen? Aber es bleibt dabei. 99, keine 100, eins fehlt. Sorgenfalten durchziehen sein Gesicht. Was ist passiert? Hat sich in den Felsen ein Bein gebrochen? Ist hilflos liegen geblieben? Ist über einen Abhang hinabgestürzt? Liegt tot in irgendeiner Felsspalte oder schwer verletzt? Hat sich's verlaufen, rennt jetzt draußen irgendwo hilflos, ängstlich, allein in der Nacht umher? Er schließt den Pferch und macht sich eilig auf den Weg. Er muss es finden. Die ganze Tagesroute geht er zurück, ruft und schreit, von den Berghellen hängen Hals zurück, aber nichts als Stille. Er eilt weiter, bahnt sich seinen Weg durchs Gebüsch. Die Kleider sind schon lange vom Tau durchnässt. Die Dornen schlagen ihm ins Gesicht. Aber die Liebe lässt ihn nicht umkehren. Er muss es finden. Und so sucht er die ganze Nacht. Es geht schon in die Morgenstunden. Und da, plötzlich, er wollte die Hoffnung schon fast aufgeben. War da nicht was? Dort hinten aus dem Tal, das auf seine Stimme geantwortet hat, klang das nicht wie das ängstliche Blöken eines Schafes? Oder hat er sich getäuscht? Er ruft, er geht darauf zu und tatsächlich ängstlich und hilflos klingt's. Dann ist er da, er beugt sich hinunter, er streichelt ihm voller Liebe über den Kopf, es zittert am ganzen Leib vor Kälte und Angst. Seine starken Arme fassen es und heben's auf die Schulter. Sein Herz jubelt vor Freude. Er hat's gefunden. Jesus sagt, er feiert ein Fest. Er lädt seine Nachbarn und Freunde ein und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Eine wunderschöne Geschichte, aber es kann man fragen, was hat das mit uns zu tun? Wir sind doch keine verlorenen Schafe. Also ich kenne Menschen, die freuen sich in diesem Gleichnis Jesu überhaupt nicht. Bin solchen schon begegnet, die sagen eigentlich eine Unverschämtheit von Jesus, uns mit Schafen zu vergleichen. Und außerdem, was heißt denn schon verloren? Verloren heißt ja nicht, dass es uns schon unmittelbar und offenkundig schlecht gehen muss. Das ist ja mit dem Verfahren auch so. Man kann sich ja lange schon verfahren haben, bevor man es merkt. Also ich weiß, unser Sohn, der ist mal mit einem Freund losgefahren und der hat gesagt, ich kenne die Strecke, kein Problem. Und die sind gefahren und fröhlich, sich unterhalten. Und die wollten, glaube ich, Richtung München. Und irgendwie lesen sie irgendwann was von Friedrichshafen. Die sind also hier aus der Gegend losgefahren. Unserem Sohn war schon länger ein bisschen Spanisch vorgekommen, aber wollte den anderen nicht verbessern und korrigieren, hat gedacht, na, der wird schon wissen, was er tut. Naja, also auf jeden Fall, sie waren lockerflockig, fröhlich, bester Laune unterwegs, aber in die komplett falsche Richtung. Und so ist mit dem Verlorensein auch. Das Schaf ist ja nicht erst verloren, als nachts einsam und allein vor Angst und Kälte frierend von der Panik gepackt wird. Es ist nicht erst verloren, wenn die Wölfe übers Heer fallen und es zerreißen. Das Schaf ist verloren von dem Augenblick an, wo es aus der Herde des guten Hirten ausbricht und seine eigenen Wege geht. Nur das Schaf merkt es halt nicht gleich. Ach, was hat das Schaf gedacht? Da drüben wächst doch so herrlich saftiger Klee. Was soll ich dauernd hinter den Hirten herlatschen, wo doch all die guten Sachen woanders wachsen? Und da dieser leckere Löwenzahn, den soll ich mir entgehen lassen, da wäre ich ja schön dumm. Die anderen Schafsköpfe, die tappen dauernd dem Hirten nach, denen fehlt die Eigeninitiative. Die brauchen jemanden, der für sie denkt, weil sie selber zu doof sind. Ein Glück, dass ich nicht auch so bin. Und mit solchen und ähnlichen Gedanken frisst es den ganzen Tag über munter vor sich hin, freut sich des Lebens und am Sonnenschein und darüber, dass es nicht so beknackt und dumm ist wie die anderen Schafe.
verloren?
Ich würde sagen, hasst sie wohl nicht alle. Mir geht's doch prächtig. Könnte gar nicht besser sein. Erst am Abend, als es dunkel wird, da wird ihm langsam unheimlich. Dann kommt die Kälte und es denkt, jetzt wär's doch gar nicht so schlecht, ein paar von diesen dummen Schafen um sich zu haben. Die geben wenigstens warm. Da müsste ich nicht so alleine herumfrieren. Und als es dann in der Ferne die Wölfe heulen hört, da kriegt's doch ganz deutlich das Zipperlein. Hoffentlich hatten die heute schon ihr Schappi. Langsam geht ihm auf, was ein Schaf ohne Hirte ist. Ein armes, verlorenes Häufchen Wolle. Hilflos der Kälte, den Wölfen und anderen Widrigkeiten der gefallenen Schöpfung ausgeliefert. Und jetzt merkt's, ich bin verloren, einsam, hilflos, ausgeliefert. Übertragen wir das auf uns. Auch wir merken unsere Verlorenheit meist nicht gleich. Oft sogar sehr lange nicht. Es mag Menschen geben, die merken es bis zu ihrem Lebensende nicht. Die bilden sich immer noch irgendwo ein, auf dem richtigen Weg zu sein. Es geht mir doch gut. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich komme auch ohne Gott zurecht. Und andere denken, bei mir ist die Sache mit Gott geritzt. Vor vielen Jahren hatte ich einen Anruf in unserer damaligen landeskirchlichen Gemeinde. Ein junger Mann wollte in unser Musikteam mitwirken. Und ich habe ihn freundlich nach seiner Beziehung zu Jesus gefragt. Denn auch bei der Musik ist mir schon wichtig gewesen, wenn jemand von der Liebe Gottes singt, dass er von dieser Liebe auch weiß, getragen ist und sie ergriffen hat. Ich habe es immer schade gefunden, wenn auch in sogenannten christlichen Chören und Gruppen Leute vorne standen und dann hat man sie nachher gefragt, auf ihren Glauben angesprochen und die haben von was gesungen, wovon sie keine Ahnung hatten. Passt nicht. Also habe ich ihn gefragt, wie sieht's bei dir aus mit der Beziehung zu Jesus? Seine Antwort, alles in Ordnung, ich bin getauft und konfirmiert. Er hatte nicht im Musikteam mitgewirkt. Andere denken, bin doch kirchlich getraut, da und dort spende ich für einen guten Zweck, für ein christliches Werk. Gott kann mit mir mehr als zufrieden sein. Da gibt's doch deutlich Schlechtere als mich. Was brauche ich mehr? Man muss ja auch nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Da schlafe ich lieber aus, habe ich mehr davon. Außerdem mir von der Bibel noch Vorschriften für mein Leben machen lassen, das läuft bei mir nicht. Ich will schließlich mein eigener Herr sein. Ganz so wie das Schaf, ja. Warum dem Hirten nachtappen, wenn es doch woanders viel verlockender aussieht? Denke an eine Frau, auch aus einer landeskirchlichen Gemeinde. Sie kam längere Zeit zum Frauentreff, hat das Evangelium gehört und war von Gott selber auch in die Entscheidung gestellt. Hat ganz genau begriffen, um was es geht, aber sie hat sich bewusst gegen Gott entschieden für ein Leben ohne ihn. Denn sie wusste ganz genau, das war schon ganz gut, dass sie das begriffen hat, wenn ich mein Leben Jesus in die Hände lege und ihn als meinen Heiland und Herrn annehme, dann entscheidet er jetzt in meinem Leben, wo es lang geht. Das wollte sie nicht. Sie wollte ihr Leben nach eigenem Gutdünken weiterführen. Und so gehen viele Menschen durchs Leben, treffen andere, die genauso denken und meinen, wo so viele gehen, es muss ja der richtige Weg sein. Der Mensch ist ja ein Herdentier. Wo die Masse hingeht, da läuft er mit. Ganz gefährlich. Und deshalb so gefährlich, wir kennen ja auch das Wort Jesu vom schmalen und vom breiten Weg. Und die Bibel sagt uns halt ganz klar, die Masse geht auf dem falschen Weg. Wer ein Herdentier bleibt und einfach mit der Masse läuft, muss eigentlich fast immer davon ausgehen, dass er in die falsche Richtung läuft. Die Wahrheit liegt in der Regel nicht bei der Masse. Und Gott sagt dazu, Jesaja, sie gingen alle in die Irre wie Schafe. Und Ezekiel fügt an anderer Stelle dazu, weil sie ohne Hirten waren. Der Mensch ohne den guten Hirten Jesus ist ein verlorener Mensch. Ach was, sagen wieder andere, ich glaube nicht an einen Gott, ich lebe ohne Illusionen. So reden wahrscheinlich im 20. und 21. Jahrhundert viele. Hat zu mir tatsächlich auch mal einer gesagt, ich glaube nicht an Gott, ich lebe ohne Illusionen. Illusion, was ist das? Eine Täuschung. Ich habe dem Betreffenden gesagt, das ist schon die erste Illusion, in der du lebst, dass du meinst, ohne Illusion zu leben. Die erste offenkundige Illusion vieler Menschen heute ist, dass sie meinen, es gäbe keinen Gott, der sie geschaffen hat. Die zweite Illusion vieler Menschen ist, dass sie meinen, wenn sie schon erkannt haben, dass es einen Gott gibt, sie könnten vor diesem Gott mit ihrem Leben bestehen. Ich habe das oft gehört, die sagen ja, ich versuche die 10 Gebote zu halten. Sie meinen, sie könnten so gut leben, dass Gott mit ihnen zufrieden ist. Und wenn sie denn eines Tages an der Himmelstür ankommen, dann steht Gott da und klopft ihnen auf die Schulter, macht die Tür auf und sagt, ja komm nur rein, du warst ein feiner Kerl, solche wie dich hätte ich mehr gebrauchen können. Es war zwar auch nicht immer alles ganz in Ordnung, aber im Vergleich zu anderen hast du dich ganz wacker geschlagen und warst ja redlich bemüht, meine Gebote zu halten, also das passt schon. Wilhelm Busch erzählt dazu ein Erlebnis. Er sagt, da hatte ich in Essen einen Herrn aus der Industrie kennengelernt, so einen Wohlgelaunten. Wohlgelaunt wahrscheinlich deshalb, weil es eben auch einer meint war, der in der Illusion lebte. Er ist vermögend, er hat beruflichen Erfolg, sein Leben läuft auf der guten Spur, gut gelaunt, selbstsicher, souverän. Herr Pfarrer, das ist nett, dass Sie die Kinder zum Guten anhalten. Da haben Sie einen 100-Mark-Schein für Ihre Arbeit. Und ich, sagt Wilhelm Busch, frage zurück, na und Sie selber? Nein, nein, Herr Pfarrer, wissen Sie, ich habe nun doch schon meine eigene Weltanschauung. Verstehen Sie, fährt Wilhelm Busch fort, ein guter Kerl, aber so fern von Gott wie der Mond vom Sirius. Eines Tages kam eine Trauung. Das ist so ein bisschen trostlos in einer riesigen, kahlen Kirche. Und dann kommt da das Brautpaar und vielleicht 10 weitere Leute. Die sitzen da so ein bisschen verloren in der riesigen Kirche. Und mein wohlgelaunter Herr aus der Industrie war Trauzeuge. Der arme Mann tat mir richtig leid. Er wusste einfach nicht, wie man sich in der Kirche benimmt. Einen sehr eleganten Frack hatte er an, den Zylinder in der Hand. Und man merkte ihm an, dass er sich fragte, muss ich jetzt niederknien, soll ich ein Kreuz schlagen oder was ist richtig? Na, ich half ihm ein bisschen, nahm ihm den Zylinder ab, legte den auf die Seite. Dann wurde ein Lied gesungen, da hatte er natürlich keine Ahnung, aber er tat wenigstens so. Können Sie sich den Mann vorstellen, fragt Busch, ein Mann, der so richtig in die Welt passt. Und dann passierte was ganz Merkwürdiges. Die Braut war Helferin im Kindergottesdienst gewesen und so sangen nun bei der Trauung etwa 30 kleine Mädchen von der Empore herunter ein Lied. Mit ihren süßen Stimmchen sangen sie das einfache Kinderlied, weil ich Jesu Schäflein bin. Freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, von dem wir gerade hören. Und da, sagt Busch, denke ich, was ist denn bloß mit dem Mann da los? Wird er krank? Er sackt zusammen, der wohlgelaunte Herr aus der Industrie, schlägt die Hände vors Gesicht, zittert am ganzen Leib. Ich sage mir, dem ist was zugestoßen, ich muss einen Sanitäter rufen. Derweil singen die Kinder weiter über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab eine unaussprechlich süße Weide. Und da sitzt der Mann, der große Industrielle, und zittert und weint. Und auf einmal, sagt Busch, begriff ich, was da passiert in der großen, kahlen Kirche. Dieser Mann ging auf, die Kinder haben, was ich nicht habe, einen guten Hirten. Ich aber bin ein einsamer, verlorener Mensch. Mein Vater pflegte immer zu sagen, man darf sich vom Reichtum nicht täuschen lassen. Auf die dicksten Teppiche, sagt er oft, fallen oft die größten Tränen. und in den größten Prachtvillen herrscht oft das größte Leid und Elend. Wir können es im Leben nicht weiter bringen, als dass wir wie diese Kinder sagen können, ich freue mich, dass ich zur Herde Jesu Christi gehöre, weil ich Jesu Schäflein bin. Aber jetzt kommt die Frage eben ganz persönlich, mag ja vielleicht für andere gelten, aber für mich, brauche ich wirklich einen guten Hirten? Bin ich verloren? Wie kann man das erkennen? Behaupten lässt sich ja vieles leicht. Wie kann man erkennen, dass man ohne Jesus auf dem Weg in die Verlorenheit ist? Ich habe ein Büchlein gelesen vor Jahren vom Norweger Ole Hallesby. Er war selbst ein aufgeklärter Intellektueller gewesen und großer Zweifler gegenüber Gott. Und nachdem er vom guten Hirten Jesus gefunden und mittlerweile auch Theologieprofessor geworden war, schrieb er in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, also ist schon eine Weile her, ein Büchlein mit dem Titel »Wie ich Christ wurde«. Und das erste Kapitel darin heißt »Vom Zweifel zum Glauben«. Vom Zweifel zum Glauben. Und er empfiehlt als ersten Schritt, lies das Neue Testament. Alle, die das ehrlich taten, erlebten Jesus und waren danach persönlich überzeugt von dem, was er über sich selbst sagte. Ich persönlich habe keinen Überblick, ob man sagen kann, alle, aber es gibt viele Zeugnisse von Menschen, die aus völlig vordergründigen Überlegungen die Bibel lasen. Ich habe zum Beispiel gelesen von einem Hindu, der schrieb seine Doktorarbeit über Hinduismus und Christentum. Ja, wenn man übers Christentum schreibt, ist kein Fehler, wenn man mal in der Bibel gelesen hat. Hat er sich auch gedacht, hat die Bibel gelesen, wurde vom Wort Gottes gepackt, als verlorener Sünder überführt, hat Buße getan und zu Jesus Christus gefunden. Es gibt viele ähnliche Beispiele. Selbst diejenigen, die die Bibel gelesen haben, nur um Fehler darin zu finden, kamen zum Glauben. Weil das Wort Gottes Kraft ist, die wirkt, was es sagt. Lies die Bibel. Das Erste. Das Zweite, was Hallesby empfiehlt, erfüllt die einzige Bedingung, die Gott uns stellt. Tu seinen Willen. Also lies die Bibel und tu Gottes Willen. So einfach ist es. Aber dann wird man erfahren, erstens, du tust es nicht. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Gottes Willen erfüllen. Du merkst zweitens, du kannst es nicht. Und du merkst drittens, du willst auch gar nicht. Es ist zu anstrengend. Es geht oft gegen unsere eigenen Wünsche. Und wir erkennen, dass wir böse sind. Zwar hoffentlich nicht ganz so böse wie manche Herrschenden, die in diesen Tagen immens viel Not und Elend über die Menschen bringen. Aber die Bibel sagt, was für jeden Menschen gilt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Da kommen wir nachher nochmal auf die Esoteriker kurz. Aber auch dieses Wort ist da ganz entscheidend. Die Esoteriker, die wollen ja ihre innere Mitte finden und in sich irgendwie das göttliche Licht. Ist aber zappenduster. Ist nichts mit göttlichem Licht. Die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Wer nicht fehlgeleitet durch asiatische Meditation, sondern geleitet mit dem Heiligen Geist, und eigentlich reicht sogar, man braucht nicht mal einen Heiligen Geist dazu. Man braucht ihn doch. Eigentlich könnte der Mensch auch so erkennen, wenn er ehrlich und wahrhaftig in sein Inneres guckt, dann muss er sagen, ach, so gut bin ich nicht. Vielleicht bin ich sogar ein bisschen ein Sauhund. Aber der Mensch vermag sich so sehr in die eigene Tasche zu lügen, dass er es nicht kapiert. Da braucht er den Heiligen Geist. Wichtigste Aufgabe des Geistes Gottes, dass er uns von unserer Sünde überführt. Also mit dem inneren Licht ist nicht so weit her. Wir merken, wir sind selbstsüchtig, Egoisten. Wir sind unehrlich, eben Illusionisten. Wir lügen uns über uns selbst in die eigene Tasche. Wir meinen, wir wären doch halbwegs feine Kerle oder ganz ordentliche Mädels, aber wenn Gottes Wort uns die Augen öffnet, dann merken wir, wie wir wirklich sind. Sünder, verlorene Menschen, die niemals zu einem heiligen, gerechten und vollkommenen Gott passen können. Wenn der Mensch das erkennt, dann geht es ihm eben so. Wenn er verdreckt, verlumpt, dem denkt man verlorenen Sohn. Passt ja gut zu unserem Thema, das Verlorene wird gerettet. Der kam vom Schweinestall, stinkend, voll mit Schweinekot, zerlumpt. Und als der Vater ihm entgegenläuft, hat er denkt, was sagt er als erstes? Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Nimm mich nicht in die Arme. Steht zwar nicht explizit drin, aber ist im Prinzip damit verbunden. Mit deinen feinen Klamotten, dein schönes Haus und ich, der das ganze Erbe zerprasst habe, alles kaputt gemacht, mein ganzes Leben an die Wand gefahren. Wenn wir erkennen, wer wir sind und wer Gott ist, muss es uns eigentlich genauso gehen. Dass wir sehen, ich passe nicht zu ihm. Hellesby hat sich selbst auf diesen Weg gemacht und er ist sich sicher, dass andere die gleichen Erfahrungen machen wie er selbst. Und ich mag auch die Behauptung, nur wer nie mit Ernst wirklich versucht hat, Gottes Gebote zu halten, wird von sich behaupten können, dass er kein verlorener Sünder sei. Um dem Ganzen den Anstoß zu nehmen, haben wir ja die Geschichte vom verlorenen Schaf teilweise schon umbenannt. Sie heißt denn die Geschichte vom schwarzen Schaf. Und schwarze Schafe sind wir ja nun wirklich nicht. Die gibt es zwar in mancher Familie, aber wir gehören alle nicht dazu. Wir sind ordentliche und angesehene Menschen. Stimmt, wahrscheinlich. Die Sache hat nur einen Haken. Die Bibel redet nicht vom schwarzen Schaf. Nicht nur schwarze Schafe können verloren gehen, auch weiße Schafe. Ich habe immer wieder gesagt, auch anständige Sünder können verloren gehen. Und die haben es oft am schwersten, die anständigen Sünder. Auch weiße Schafe, auch anständige Sünder sind verloren, wenn sie von ihrem Hirten getrennt sind. Auch hoch angesehene, auch gut kirchliche Menschen sind verloren, wenn sie Jesus, den guten Hirten, nicht kennen und nicht zu ihm gehören. Denn was ist letztlich Sünde? Man kann es gar nicht oft genug, man müsste es eigentlich jeden Sonntag 5-mal sagen, weil die meisten Leute komplett falsch über Sünde denken. Sünde ist die schlichte Tatsache, dass der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott weggelaufen ist, seit Adam und Eva. Sünde ist nicht eine besonders böse und moralisch verwerfliche Tat, das ist die Folge der Sünde. Sünde ist die Trennung von Gott. Sünde ist, dass wir deshalb das Ziel unseres Lebens verfehlen, weil das Ziel unseres Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott. Dazu hat uns Gott geschaffen. Und nachdem die östlichen Religionen in Gestalt von Esoterik und Buddhismus auch bei uns mächtig an Einfluss gewonnen haben, sagen auch in Deutschland seit Jahren und Jahrzehnten viele, ich lebe doch in der Gemeinschaft mit Gott. In mir wohnt das göttliche Licht, das ich durch Meditation zu einer größeren Entfaltung bringe. Eben auch eine Illusion, wie wir schon sagten, Römer 7, Vers 18, schreibt der Apostel Paulus, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und das ist nicht nur die persönliche Erkenntnis des Apostel Paulus, das ist die Botschaft des Wortes Gottes ganz allgemein. Es ist schon interessant, wie klar und deutlich die Bibel redet über den Menschen, der von Gott getrennt ist. Prediger 9, Vers 3. Das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Irrsinn ist's. Das Herz der Menschenkinder ohne Gott, voll Bosheit und Irrsinn ist's. Und wenn wir heute hinausschauen in die Welt, den Fernseher anmachen, die Zeitung lesen, was sehen wir da? Die hundertprozentige Bestätigung dieses Wortes. Natürlich gibt's individuelle Unterschiede. Es gibt Menschen, die sind redlich bemüht, anständig und ehrlich zu leben. Andere lassen dem Bösen in ihrem Leben ungeniert freien Lauf. Die Welt sieht entsprechend aus. Aber im Kern, und das ist das Schwierige, was viele nicht begreifen, im Kern macht das keinen wirklichen Unterschied. Ich sage mal etwas salopp, Beim einen wird es halt noch ein paar hundert Grad heißer als beim anderen. Ja? Aber das ist nur ein gradueller Unterschied, kein substanzieller, kein grundsätzlicher. Ob jemand ganz offenkundig satanisch böse ist oder äußerlich ein ganz annehmbarer Mensch, kein einziger ist von sich aus so, dass er vor dem heiligen Gott bestehen kann. Das ist die klare Botschaft der Bibel und es ist die klare Erkenntnis eines jeden selbst, der versucht, den Willen Gottes zu 100% zu erfüllen und ehrlich in sein Herz hineinschaut. Es gibt für jeden Trost und Hoffnung. Das ist wirklich super. Gerade Stichwort verlorenes Schaf, das Verlorene wird gerettet. Ich bekomme in diesen Tagen viel Rückmeldung von Menschen, die zum Teil tief in der Esoterik, im Schamanismus und anderen Spielarten des Okkulten und Satanischen verwickelt waren. Zum Teil Jahre, Jahrzehnte lang. Und ich muss ehrlich immer wieder sagen, ich kann es eigentlich kaum fassen, es ist ein Riesenwunder, was Gott da tut, dass Leute, und wenn man weiß, was da in der Esoterik, Schamanismus und so weiter abgeht, welche Abgründe des Okkulten, des Dämonischen, des Satanischen diese Menschen durchschritten haben. Aber etliche von ihnen haben dank der Gnade Gottes erkannt, wem sie da auf den Leim gegangen sind und sind durch Gottes Gnade frei geworden. Ist großartig. Ist wirklich ein Zeugnis, dass egal wie tief einer in der Sünde verstrickt sein mag, auch im Okkulten, im Satanischen, und bewegend, wie sehr unser Heiland, ganz so wie es unsere Geschichte vom verlorenen Schaf erzählt, einzelnen Menschen oft Jahre und Jahrzehnte lang nachgeht, durch alle Irrungen und Wirrungen hindurch. Und sie selbst in den tiefsten Sümpfen der Esoterik nicht untergehen lässt, sondern sie am Ende herausführt und rettet. Wahrscheinlich war da auch viel Gebet von Angehörigen mit dabei. Ist ja nicht bei allen so. Wir wissen es nicht. Und Jesus, jetzt wird es wieder ganz persönlich, hat sich für jeden von uns, Jesus hat sich für dich auf den Weg gemacht. Nicht nur für die kohlrabenschwarzen Bösewichte und die tief in Okkultismus und Esoterik Verstrickten. Er liebt jeden von uns, er geht jedem nach. Und das ist ja das Besondere an diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jeder ist Gott wichtig. Er will, dass nicht ein einziger umkommt. Er sagt nicht, 99 sind ja da. Und mir jetzt wegen einem blöden, davongelaufenen Schaf die ganze Nacht um die Ohren schlagen und durch Wind und Kälte laufen. Ich war schon den ganzen Tag auf den Füßen. Ich habe jetzt meinen wohlverdienten Schlaf dringend nötig. Außerdem ist selber schuld, wenn es von der Herde wegläuft. Ich kann ja nicht jeden extra hinterherlaufen. Und wir müssen als Menschen ganz ehrlich sagen, wir können es tatsächlich nicht. Wir wären da total überfordert. Aber der allmächtige Gott kann und will es. Er geht jedem Einzelnen nach, auch dir. Und so wichtig bist du Gott, dass er für dich den Himmel verlassen hat und dass er deinetwegen heute hier ist. Heute hier in diesem Raum und sucht dich und auch die vor dem Bildschirm. Sollten wir ihm wieder davonlaufen, nach Hause gehen und sagen, Herr, lass mich in Ruhe? Mancher zuckt ja schon zusammen und spürt die Hand Gottes auf seiner Schulter. Der ihn fragt, warum meinst du, bist du heute da? Weil Gott dich hergeführt hat. Weil Gott dir ganz persönlich sagen will, ich bin dein guter Hirte. Ich will dein Leben heil machen. Alles an bekannter und unbekannter Schuld will ich aus deinem Leben wegnehmen. Ich will dich auf meinen Schultern tragen bis in die Herrlichkeit hinein. Ich will dich mit meinen Händen halten und führen und dich nie wieder loslassen. Und wenn heute Menschen unter uns sind, die die einladende Hand unseres Herrn noch nicht gesehen und noch nicht ergriffen haben, dann lade ich diese Menschen ein, bete. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme deine Hilfe und dein Heil an. Rette mich Ich will dir nachfolgen und dir vertrauen. Und dann bist du von diesem Augenblick an kein verlorenes Schaf mehr. Dann bist du trotz vieler Fehler und Schwächen ein gefundenes und gerettetes Gotteskind, das niemand mehr aus der Hand des guten Hirten reißen kann. Das Verlorene wird gerettet. Dazu ist Jesus gekommen und dazu ruft er dich. Er sieht dich, wie du jämmerlich und ängstlich in deinem ganz persönlichen Dornengestrüpp festhängst. Schrei zu ihm, er kommt, er ist schon da, um zu retten und zu helfen. Amen.